Hallo und herzlich willkommen zum DEB Coach the Coach Podcast, eurem Podcast rund um das Thema Weiterbildung im Eishockey. Mein Name ist nicht Karl Schwarzenbrunner, mein Name ist Julia Eisenrieder. Ich bin Sportwissenschaftlerin und beim DEB in der Trainerausbildung tätig. Wir nehmen heute tatsächlich unsere 10. Folge auf, weshalb es auch längst überfällig ist, dem Mann hinter dem Mikrofon, nämlich unserem Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung Karl Schwarzenbrunner, auch mal ein paar Fragen zu stellen. Deswegen freue ich mich heute sehr auf das heutige Interview und darauf, euch durch die heutige Folge begleiten zu dürfen. Wir haben über die letzten Monate hinweg die Fragen unserer Hörer gesammelt und werden hoffentlich auch die ein oder andere heute beantworten können. Und zudem haben wir einen Überraschungsgast, den wir dazuholen werden. Karl weiß auch nicht, wer es ist, aber ich kann euch schon mal eins sagen, es lohnt sich, dran zu bleiben. In diesem Sinne, hallo Karl, wie geht's dir?
Gut. Hinter dem Mikrofon, der Mann, der Mythos.
Was ich definiert. Der Mythos hinter dem Mikrofon, richtig.
Ja, mir geht's gut, bin entspannt, ist natürlich jetzt eine andere Situation und auf die freue ich mich.
Du hast keinerlei Ahnung, um welche Fragen es sich heute dreht, aber du bist
leider
gespannt
soweit, oder? Aber ich harre der Dinge, die da kommen, Julia.
Sehr schön, perfekt. Karl, wenn wir zurückblicken, wir sind im Dezember vergangenen Jahres mit unserem Podcast-Format an den Start gegangen und haben in unserer wirklich kleinen Trainerwelt inzwischen fast 3000 Hörer erreicht. Welches Fazit ziehst du bis dahin?
Eigentlich hast du damit eh alles gesagt, ein sehr positives Fazit. Wir sind gestartet, das war deine Idee, Julia, muss man ganz ehrlich sagen. Dieser Podcast ist ja irgendwo dein Baby. Und wir sind gestartet, wir waren uns einig, dass es eine gute Idee ist. Und Sinn macht, und das hat sie meiner Meinung oder unserer Meinung unserer Meinung nach auch so bestätigt. Leute hören das, Leute kommen auf uns zu und sagen, okay, das macht Sinn für uns, das ist ein Mehrwert und das ist alles, was wir wollten, alles, was wir uns immer erträumt haben.
So kann man es auch sagen. Nein, ich glaube wirklich, der Mehrwert liegt einfach darin, ein Format zu schaffen, um sie einfach, wenn sie ständig im Auto sitzen, auf Auswärtsfahrten sind, wie auch immer, einfach nur mehr Möglichkeit zu haben, sich fortzubilden. Das, glaube ich, bringt es einfach ganz gut auf den Punkt und das geben sie ja auch in den Gesprächen immer wieder.
Ja, wir hatten gute Gäste, wir haben gute Gäste auch in Zukunft und dieser Mehrwert ist einfach da, ja, und in so vielen Bereichen. Und wir haben ja ganz klare Zielgruppen erstellt, um die es uns geht und wir versuchen mit jedem Gast immer einzelne Zielgruppen anzusprechen oder auch vielleicht auch. Eigentlich versuchen wir immer das große Ganze zu sehen, dass für ihn irgendwas dabei ist und so werden wir auch weitermachen, ja.
Gut, und wenn man es jetzt dahingehend betrachtet, dass wirklich mittlerweile jeder im Sport einen Podcast aufnimmt und in dieses Format reinsteuert, welchen Mehrwert bekommen denn die Hörer jetzt wirklich beim Coach the Coach Podcast?
Es ist ja wirklich so, dass es ein bisschen inflationär geworden ist, ja, mit den ganzen Podcasts. Der Punkt, wir hören ja beide sehr viel Podcast. Wir sind ja auch viel im Auto, wir hören das vielleicht jetzt auch schon, weil wir es ja irgendwo beruflich machen, in Anführungszeichen, oder uns damit beschäftigen und auseinandersetzen. Es gibt natürlich viele Sport-Podcasts, die wirklich sehr gezielt an Fans orientiert sind. Das ist ja jetzt nicht unsere primäre Zielgruppe, ja, sondern wir wollen ja eigentlich hinter den Kulissen und wirklich Wissen und Kompetenzen vermitteln. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Dann denke ich, ist der Unterschied, dass wir das auch anders geplant haben und ich das auch anders umsetze in der Hinsicht, dass ich natürlich die Interviewgäste kenne, dass ich eine andere Basis habe, mit ihnen zu sprechen. Ich bin auch der Meinung, dass wir das nur sehr lange machen können, weil wir beide sehr viele Leute kennen. Also von dem her ist es nicht so, dass das irgendwann die Gäste ausgehen werden. Und dann ist es, ich würde es mal so sagen, ein intimeres Gespräch, ja, das dann, wo man auf andere Basis und nicht immer nur so Floskeln hört. Meiner Meinung nach, das ist, was den Unterschied ausmacht.
Ich glaube auch, dass der Punkt dahingehend liegt, dass du die Leute kennst, du hast diese gewisse Vertrauensbasis, die einfach schon da ist und ich glaube, du entlockst der einen oder anderen Person halt auch mehr Informationen, wie sie eigentlich bereit wäre, preiszugeben, aufgrund dieser Vertrauensbasis, die da ist. Oh, möchte ich jetzt mal so provokativ behaupten.
Ich sind in da große Geheimnisse entlocke, aber es ist einfach ein anderes Gespräch und ich gehe relativ ergebnisoffen in die ganze Sache rein. Das ist ja vielleicht jetzt natürlich für Leute, die das wirklich gelernt haben, weil ich bin ja, oder wir beide, wir sind ja jetzt keine studierten Journalisten oder so, sondern wir sind ja klassische Sportwissenschaftler. Also das ist ja unser, nicht wirklich unser Metier. Für viele wäre das vielleicht falsch, wie wir das machen, aber ich gehe da relativ, wie ich meinte, ergebnisoffen rein. Ich habe da ungefähr einen Plan, aber nicht wirklich. Und ich schaue mal, wo uns das Gespräch hinträgt, und das lasse ich auch zu und das möchte ich ja so weiter behalten.
Und wenn du unserem Hörern jetzt schon mal ein Bild vermittelst, wie es in Zukunft ausschaut, welche Gäste werden in den nächsten Folgen kommen?
Ja, heute erscheinbar Überraschungsgast, auf den ich gespannt bin. Ich hoffe, es ist ein guter, gell? Weil da musst du jetzt natürlich auch was einfallen lassen. Nicht, dass das dann, weiß ich nicht.
So ein Mördergast.
Ja, okay, gut. Freue mich. Dann, ja, Frauke Kubischer wird jetzt relativ zeitnah kommen. Das, ja, für mich, du bist ja in der Postproduktion tätig, also du musst ja das auch immer alles anhören. Darfst du das natürlich auch alles anhören. Das ist ja so viel Wissen. Die hat sehr viel zu sagen in dem Bereich, was Kinder-Jugendtraining angeht, generell Trainerausbildung und so weiter, die an der Universität in Virumec ja tätig ist und auch für die IHF. Das ist gut. Dann Ansgar Thiel wird kommen, der Professor aus Tübingen, der einfach ein unglaublich guter Redner ist. Also auf den freue ich mich wirklich, weil es einfach so ein, ja, der ist ein Geschichtenerzähler in der positivsten Art und Weise. Dann werden wir noch mehr in dieser, natürlich in der wissenschaftlichen Seite sein, dann wieder noch ein paar Trainer, aber ja, man darf gespannt sein, was noch so alles kommt. Oder unsere Hörer und Hörerinnen dürfen gespannt sein, was noch so alles kommt. Aber es wird richtig gut. Und ganz großes Kino wird es. Ganz großes Kino.
Bei dir immer.
Ganz, ganz großes Kino.
Gibt es einen Interviewgast, wo du brennen würdest, den mal bei dir im Podcast zu haben, der bisher vielleicht noch keine Zeit hatte oder der wirklich so schwer zu greifen ist?
Julia, ich habe und hatte sie alle. Und ich werde sie alle bekommen. Also da habe ich, nein. Also die Antwort ist nein, weil wer möchte nicht DEB Coach to Coach Podcast? Da müsste mir fällt keiner ein.
Ja, es hat bisher keiner Nein gesagt. Die brennen eigentlich wirklich.
Ja, die brennen.
Die brennen, genau. Ja. Okay. kommen wir zu unserer ersten Hörerfrage. Ja, vielen Dank übrigens.
Live oder schaltest du jetzt jemanden dazu?
Nein, jetzt noch nicht. Das kommt dann noch tatsächlich. Okay. Aber erstmal an dieser Stelle vielen Dank für die ganzen Fragen, die eingeschickt wurden.
Deswegen, ich dachte, du machst jetzt wirklich was echt Großes, also dass du da nicht live dazuschaltest, weil das wurde mal irgendwie versprochen, aber dann…
Wir schalten noch jemand live dazu, aber
ja, jetzt… Ja, den Überraschungsgast, aber
den
jetzt…
Den Überraschungsgast. Wir wollen die ja nicht überfordern in dem Maß, weißt du? Gut. Karl, erste Hörerfrage. Wie wichtig sind denn für dich persönliche Verbindungen zwischen Trainern, Sportlern, beziehungsweise zwischen diese Trainer-Athleten-Beziehung? Und wie baut man denn diese am besten auf? Und jetzt noch eine dreiteilige Frage dazu. Jetzt machen wir es ganz komplex. können diese vielleicht, diese Beziehungen auch zu Hindernissen werden?
Wow, das ist eine große Frage, weil ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Ja? Ich bin der Meinung, dass so Beziehungen extrem wichtig sind. Es kommt nur darauf an, wie diese Beziehungen ausschauen. Ich sage das auch immer in der Trainerausbildung, ich habe eine ganz klare Philosophie, ich würde jetzt nie mit einem Athleten oder mit einer Athletin irgendwie was essen gehen oder, wie es so schön heißt, auf ein Bier oder sowas oder auf einen Kaffee, das würde ich nicht machen. Da ziehe ich die Linie, die können mir aber um 3 Uhr in nachts anrufen und sagen, sie haben ein Problem und ich werde ihnen helfen, das ist keine Frage. Aber so versuche ich, so eine Basis aufzubauen, ich nenne es mal professionelle Basis, die, sie wissen, dass ich immer da bin, und ihnen helfe, der best oder die bestmögliche Spielerin zu werden oder die sie sein können. Aber ich ziehe eine ganz klare Linie zum Privatleben. Das war die Aussage, zum Privatleben. Diese Beziehungen sind unheimlich wichtig, meiner Meinung nach, um einen Athleten oder Athletin bestmöglich trainieren zu können. Ich möchte relativ viel wissen, weil nur so kann ich dann auch adäquat reagieren, auch mit Belastungsreizen und so weiter. Da haben viele Trainer komplett andere Meinung, also das muss ich auch sagen, ja, die dann sagen, ah ja, hey, wenn mich der irgendwo einlädt oder auch bei Mannschaftsfeiern oder so, dann gehe ich da natürlich hin. Ich gehe da nie hin. Also das ist meine ganz klare Linie, die ich ziehe. Wenn dann ein Athlet oder Athletin dann irgendwann mal Karriereende oder in einem anderen Club sind oder so, dann schaut das anders aus und dann, man hat ja oft auch dann Beziehungen zu freundschaftliche Beziehungen zu diesen Spieler oder Spielerinnen. Aber in der aktiven Zeit würde ich das nie machen. Also das ist schon mal die erste Frage beantwortet, dass das wichtig ist für mich. Mhm. Ja, also dass das wichtig ist. Und ich glaube, es ist sogar so wichtig, dass ich nur dann auch gut auf den Athleten reagieren kann. Besonders im Bereich jetzt Athletiktrainer. Das ist bei Cheftrainer noch mal ein bisschen anders. Also da bin ich schon der Meinung, da muss man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Abstand haben, als ein Cheftrainer das hat. Aber ich in meinem Bereich ist das für mich unheimlich wichtig. Wie man zu diesen Beziehungen kommt, da habe ich auch ganz klare Meinung, und zwar, dass man ihnen zuhört, dass man sie ernst nimmt, wirklich ernst, auch immer. Wenn jemand Schmerzen hat, dann hat jemand Schmerzen, auch wenn jemand, vielleicht ein Mediziner sagt, da ist nichts oder so. Aber ich bin immer der Meinung, warum sollen sie mir anlügen, wenn sie irgendwelche Probleme haben, dass man ihnen zuhört. Und das baut Beziehungen auf. Was natürlich auch noch ganz wichtig ist, das darf man nicht vergessen bei solchen Beziehungen, ist eine gewisse Kompetenz natürlich, die man hat. Weil so baut man auch Vertrauen auf. Wenn sie merken, okay, was er mir sagt, wie er mir hilft, macht mich zu einem besseren Athleten oder zur besseren Athletin. Und das baut natürlich, das ist extrem wichtig auch. Das darf man nicht vergessen, weil du kannst sehr, sehr nett sein, aber wenn natürlich dann dein Training keine Früchte trägt, dann sagen sie, ja, okay, du bist ein netter Junge, aber das war's dann schon. Kann das hinderlich werden? Aus meiner Sicht nicht, weil ich ja diesen Strich ziehe. Ich bin der Meinung, es kann hinderlich werden, wenn ich diesen Strich nicht ziehe zum Privatleben, den ich vorher meinte. Dann denke ich, kann es ein Problem werden, ja. Weil dann hat man zu großes Näheverhältnis auch auf einer privaten Art und Weise. Und dann ist es schwer, auch manchmal harte Entscheidungen zu treffen für den Athleten oder für die Athletin. Und zu sagen, ist zu wenig jetzt, da muss jetzt mehr kommen, auch wenn der oder die das komplett anders sieht. Und dann driftet das auf eine hochemotionale Ebene ab, die ich denke, damit vermeiden zu können, wo ich einfach einen gewissen Abstand habe. Also kann es hinderlich sein, wenn es zu nahe wird, aber ich würde sagen, die Vorteile überwiegen immer die Nachteile. Aber nochmal, das ist jetzt meine Meinung dazu, die ich auch kundtue, wenn ich gefragt werde, so jetzt wie von dir, und mit der bin ich jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sehr gut gefahren. Ich bin schon so alt, gell? Ja.
Ja. Aber jetzt kommen wir nochmal drauf zurück. Du ziehst diese Grenze. Hast du diese Grenze von Anfang an gezogen oder hat sich das einfach mit den Jahren dann aufgrund von Erfahrungen erst entwickelt?
Ja, ich glaube schon, dass ich es von Anfang an gemacht habe, einfach aus dem Grund, weil ich ja dann im Fußball, das weiß ich noch, da war ich noch im Amateurbereich im Fußball. Und da hatte ich einen sehr guten Trainer, das ist ein Ex-Profi, und der hatte zum Beispiel eine ganz klare Regel, die da irgendwo reinspielt. Der hat nie mit der Mannschaft nach dem Spiel gesprochen, egal ob wir gewonnen haben oder ob wir verloren haben. Sondern das war für ihn diese klassische 24-Stunden-Regel. Er spricht dann mit seinen Athleten, wenn die ersten Emotionen vorbei sind. Und das hat damals schon Sinn gemacht, aber noch viel mehr Sinn, als ich den nächsten Trainer hatte, wo es dann anders war. Der hat bei Niederlagen nie mit ihnen gesprochen, aber bei Siegen ist er dann immer reingekommen und hat da gefeiert wie der Große. Und das ging auf lange Zeit nicht gut, weil es die Spieler ja sehen. Okay, wenn wir verlieren, dann ist alles scheiße, aber wenn wir gewinnen, dann ist alles super. Und das hat mich damals eben auch schon zu der Entscheidung gebracht, dass ich, egal ob wir gewinnen oder verlieren, dass ich da einfach neutral bleibe, die Emotionen rausnehme. Und das habe ich dann auch übertragen, immer aufs Training. Das auch, weil es gibt nicht immer, Trainings sind nicht immer gut und manchmal sind sie ja schlecht, manchmal sind sie hart und was auch immer. Also, das ist jetzt schwer zu erklären, Julia, aber so war das, und deswegen, das war meine Lernkurve, und das ging eigentlich von Anfang an schon so los, dass ich diesen Strich immer gemacht habe. Ja, genau. Das war bei mir, als ich noch Athlet war, ich fand es immer wieder komisch, wenn Trainer mit uns gefeiert haben oder so. Das finde ich, ist nicht der Platz, den ein Trainer haben sollte. Also ist das auch irgendwo meine persönliche Erfahrung.
Also so war es für dich auch als Sportler dann tatsächlich noch okay, aber gab es einmal Spieler, Athleten, die das negativ aufgefasst haben, die das vielleicht eingefordert haben, dass man diese Grenze ein Stück weit überschreitet?
Nicht, dass ich wüsste. Also nicht, dass ich, natürlich können wir die anlügen und sagen, ja, das ist alles gut, und hinten denkst du, oh, dieser Partypooper, der ist nicht da. Mhm. Aber was ich nicht glaube, also wenn ich ganz ehrlich bin, weil es, du hörst, ich sage jetzt auch wieder ganz offen, du hörst keine guten Geschichten von Trainern, die zum Beispiel auf irgendwelchen Einstandsfeiern sind. Das sind nie gute Geschichten, sondern das sind immer irgendwelche komische Geschichten, dass sie dann der Trainer, dass er dann vielleicht etwas zu viel konsumiert hat und dann irgendwelche Dinge macht, die da immer nachhängen. Also ich habe noch nie gehört von der Einstandsfeier, dass dann kommt, die, wenn der Satz beginnt, der Trainer war bei der Einstandsfeier, dass das irgendwie ein gutes Ende nimmt, der Satz. Also deswegen.
Okay, gut. Also wir halten fest, es ist auf jeden Fall sinnvoll, diese Distanz zu wahren.
Und für mich, warte, Julia, ja. Also nochmal, es gibt mit Sicherheit bei Trainern, die das funktioniert. Ja, das möchte ich gar nicht ausschließen. Und wenn uns jemand zuhört und sagt, ich bin immer bei Einstandsfeiern, das läuft, dann läuft es. Dann ist ja okay. Das ist ja dieses große Wort der Authentizität. Wow. Ah, ist er da. Aber für mich wäre es eben nicht authentisch, auf solche Feiern zu gehen, weil ich mich da auch nicht wohlfühle.
Jetzt in anderen drei Schlagworten, was macht für dich überhaupt so einen guten Trainer aus?
Drei Schlagworte habe ich noch.
Du kannst da noch zwei hinzufügen, wenn du die brauchst, aber versuch's mal in drei.
Okay, ich brauche Kompetenz, das ist wichtig, das ist meine. Also ich brauche Kompetenz, ja, und auch Fachwissen, das ist keine Frage. Ganz wichtig ist Empathie. Wie weit die gehen muss, das haben wir jetzt gerade gesprochen, aber schon Empathie irgendwo. Und ich muss zuhören können. Vielleicht werden jetzt sagen, ja, das ist irgendwie dasselbe wie Empathie. Das finde ich nicht. Ich muss mir ein bisschen hineinversetzen können in ihn oder in sie. Ja, und zuhören. Das ist athletenzentriert denken. Das ist vielleicht so zusammengefasst.
Und wenn du jetzt die Trainer bei dir in der Trainerausbildung, die Teilnehmer betrachtest, wo hast du das Gefühl, sind die meisten Defizite?
Das ist auch wieder so hoch individuell und da muss man beginnen, wo ist bei der C-Trainer-Ausbildung, da sind natürlich auch viele da, die jetzt, für die ist noch vieles neu, die sind noch jung oder jung dabei, das muss ja gar nicht sein, jung im Alter, sondern vielleicht auch jung in diesem Trainergeschäft. Da kann man natürlich auch viel in diesem athletischen Bereich Ernährung, in der Technik, Taktik natürlich lernen. Wenn es dann weiter oben geht nach B und A, dann denke ich, da gibt es auf alle Fälle hohe Fachkompetenz. Da ist es mir auch wichtig, dass man das, was ich meinte, dass man diese Empathie, dieses athletenzentriert reinhören und so weiter, dass man das auch versucht zu vermitteln, diese Kompetenz, dass die extrem wichtig ist. Also Defizite, ja, nochmal, es gibt solche und solche, aber wir versuchen das natürlich jetzt schon auch in der Trainerausbildung zu adressieren, diese Dinge, die ich jetzt angesprochen habe. Sei es über einen Sportpsychologen, sei es über Erfahrungswissen von unseren Bundestrainern, die ja immer in der Ausbildung dabei sind, wo wir uns eigentlich auch immer einig sind, dass dieses athletenzentrierte Zuhören erklären können. Das glaube ich, ist ein großes Thema in der Trainerausbildung, was ich immer merke, wo man noch viel daran arbeiten muss, dass Trainer sich erklären können. Wenn ein Athlet oder Athletin zu dir kommt und sagt, hey, warum machen wir diese Übung? Dass man nicht wie früher sagt, so, ja, sei ruhig und mach das. Und das hat dich nicht zu interessieren, sondern ich mache diese Übung aus X, Y, Z Grund und auch so zu erklären, dass der Athlet oder die Athletin das auch versteht. Ich denke, das ist noch ein großes Thema, wo man noch viel arbeiten dran kann und muss. Dass man kurz und prägnant erklären kann, warum man irgendetwas macht. Und das fordern die Athleten jetzt auch. Und auch zu Recht, meiner Meinung nach.
Und denkst du, dass man es lernen kann, ein Menschenfänger zu werden? Weil Trainer sollte ja zum gewissen Aspekt also ein Menschenfänger sein.
Das sage ich immer, gell? Ja. Ich sage immer, dass es ein Menschenfänger sein soll. Das ist eine schwierige Frage. Ja, ich würde sagen, ja, zum gewissen Grad, ja. Es gibt natürlich wo du an den Lippen hängst, die gibt es absolut. Gott gegeben. Aber man kann das natürlich schon auch lernen, ja. Ja, also die Antwort ist ja.
Okay, das ist jetzt mal mein Stichwort. Nun, ein Trainer, der mit seinem Erfolg bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang Eishockey-Geschichte geschrieben hat, anzurufen.
Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, wer das ist.
Okay. Natürlich nicht. Und zwar unseren ehemaligen Bundestrainer Marco Sturm. Wir rufen Marco jetzt mal an und freuen uns, dass er dabei ist.
Marco, Eishockey. Jetzt wäre es natürlich Klassiker, wenn er gar nicht rumgeht.
Guten Morgen!
Einen wunderschönen guten Morgen, Marco.
Ja. Hallo, Herr Sturm, grüße Sie.
Ah, der Karl, guten Morgen.
Du bist der Interview-Crasher. Okay, gut. Ja, hallo, Marco, ja?
Ja. Okay. Ja.
Aber jetzt, Julia, das ist natürlich jetzt ein großes Kino, weil den jetzt hört mir ja keiner mehr zu. Jetzt wollen sie alle nur Marco hören.
Das ist richtig. Du darfst gerne weiter mit kommentieren, aber
Ja, da bin ich mir nicht
grundsätzlich.
so sicher, Karl.
Ja, doch, das ist die Wahrheit, Marco. Man muss ja Dinge dann akzeptieren können im Leben, weißt du? Und das kann ich,
Ja, ich
Marco.
weiß auch
Das Hi, Marco.
Marco, wie geht's da?
Mir geht's eigentlich gut. Bin jetzt wieder schon seit einer Zeit jetzt in Deutschland oder in Landshut und ja, und daheim geht's eigentlich einen immer gut.
Das ist schön, sehr schön zu hören.
Daheim ist daheim.
Ja, vor allem wir kommen ja
Daheim
beide,
ist
alle drei, eigentlich aus dem gleichen Eck, deswegen uns geht's gut daheim, sehr schön. Du Marco, ich überfall dich jetzt gleich mal mit unserer ersten Frage. Nur mal zurückzukommen auf Olympia. Was hast denn du von deinen Spielern, von der damaligen Olympiamannschaft wirklich gelernt? Das wäre so eine brennende Frage, die uns interessieren würde.
Ja, einiges. Also wenn man so ein Turnier oder generell bei jedem Turnier, da geht man bei meiner persönlichen Vorbereitung geht man ein, okay, passt alles auch von der Mannschaftszusammenstellung. Ist es ja für einen Trainer enorm wichtig, vor allem für eine Nationalmannschaft enorm wichtig, dass einfach die Mischung passt. Und das war für mich, glaube ich, das Entscheidende. Also vom Torwart bis zum Betreuer, es hat wirklich die komplette Mannschaft, das hat einfach gepasst. Und das hat man dann auch schon in der Vorbereitung und dann natürlich im Turnier hat man das auch gemerkt. Und was ich gelernt habe von meinen Jungs, ist einfach, wie diszipliniert sie waren, wie hungrig sie waren und wir waren eine Einheit. Und wenn man das so alles ja, so zusammenschmeißt, sage ich mal, dann sieht man erst einmal, was dabei herauskommt. Und das war eigentlich das Schöne. Also wir wussten, dass die Schweiz oder die Schweden einfach technisch und läuferisch, egal was, wahrscheinlich besser sind. Aber da sieht man erst einmal, was man mit Zusammenhalt und einfach mit dem Teamgeist so alles bewegen kann. Und das war eines der Gründe, warum wir das Silber geholt haben. Und aber das andere, das, wo ich auf jeden Fall gelernt habe von meinen Jungs. Weil wenn man das als Trainer wirklich jeden Tag immer wieder miterlebt hat, dann war das schon ein Wahnsinn, ja.
Zu mir hast du immer gesagt, das Wichtigste, was du gelernt hast, ist, dass ein Athletiktrainer in der Vorbereitung unglaublich wichtig ist. Also das ist jetzt ein
Ja, genau.
Wahnsinn.
Also in der Vorbereitung ganz wichtig, darum haben wir dann im Turnier haben wir dann daheim lassen.
Ja, genau, aber das, wow. Aber okay, gut,
Na,
na,
aber
läuft, Marco. Weiß ich mehr, kennen wir.
du musst da gut Vorbereitung in das Turnier gehen und das hat der Karl hervorragend gemacht.
Also jetzt, ja. Fishing for Compliments.
Ja, genau.
Fishing for Compliments.
Aber wenn du jetzt auch sagst, Marco, dass er dann auch oder wer auch daheim bleiben musste, wie ist denn das, wenn du am Spieler mitteilen musst, dass er zum Beispiel nicht bei einer WM oder bei Olympia dabei ist? Worauf kommt es denn da an?
Worauf kommt es an, dass man ja letztendlich, dass man ehrlich ist? Für mich persönlich ist es, war es eigentlich immer hart, vielleicht weil ich auch ein Spieler war. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe da letztes Jahr mit Toni und mit Hans Zach auch ein Interview gemacht und der Hans, da kam die Frage an Hans Zach und der Hans hat gesagt, das ist ja überhaupt, er sagt, das ist ja, wenn er heute schlecht ist, dann ist er heute so schlecht. Und für den war das jetzt kein Problem, aber ich bin nicht, das ist wahrscheinlich auch gut eine andere Generation, aber ich weiß nicht. Ich tue mir einfach da schwer, weil es vom Typen her, die Jungs sind alle einwandfrei, das weiß ich. Aber letztendlich, ja, ist es dann auch meine Aufgabe. Ich bin natürlich der Chef, ich bin der Trainer und der Trainer muss eben dann letztendlich dann die Entscheidung treffen, was das Beste für die Mannschaft ist. Und ja, solche Gespräche oder Absagen waren für mich immer nicht leicht. Aber letztendlich habe ich sie treffen müssen und bei jedem Gespräch, wenn ich reingehe oder sonst irgendwas, dann habe ich schon immer versucht, dass ich einfach ehrlich bin. Ja, es gibt auch sehr viele Trainer, die wo dann ja vielleicht nicht ehrlich genug sind. Und das war eines, was ich gelernt habe, auch in meiner Spielerkarriere von meinen Trainern. Ehrlichkeit ist immer, ja, ist immer das Beste.
Karl, siehst du das ähnlich?
Ja, extrem. Ich wollte das gerade ergänzen, weil das, was du mir vorher gefragt hast, Julia, was wichtig ist, oben als Trainer oder dass man, sagen wir, das Vertrauen der Spieler dann auch bekommt und dieses Stichwort Ehrlichkeit gehört auf alle Fälle dazu, ja.
Wie gehst denn du mit Lob und Kritik im Allgemeinen in deinem Job um?
Kritik kennt der Marco nicht.
Kennt er nicht.
Also, dann, bist du schon jemals kritisiert worden? Verstehe ich gar nicht. Nein.
Ja, mit Sicherheit. Durch die Blume. Irgendwie,
genau, durch die Blume.
Irgendwie dann doch. Nee, aber das gehört ja zu unserem Job irgendwie auch dazu. Ja, ich bin generell bin ich einer, der wo da nicht irgendwie danach bohrt oder irgendwie großartig da jeden Tag immer was liest oder sonst irgendwas. Ich weiß, was ich kann. Wenn jemand irgendwie was zum Sagen hat oder zum Meckern hat, dann soll er zu mir kommen. Aber ansonsten, nee, bin ich eigentlich da, glaube ich, ganz gut. Aber letztendlich habe ich das auch alles lernen müssen. Und das, da komme ich jetzt wieder zurück auf meine Karriere eben in Amerika. Du wirst wirklich sehr viel kritisiert, ist ja klar. Man verdient viel Geld und du spielst in der besten Liga. Du musst jeden Tag eben alles abliefern und wenn nicht, dann ja, bist du gleich schnell mal der Buhmann. Und deswegen, also ich habe viel lernen müssen, viel einstecken müssen und vielleicht deswegen bin ich jetzt als Trainer einfach das auch schon so irgendwie auch so, schon so gewohnt. Also von daher war das für mich immer ja eigentlich das weniger Problem.
Bist du jemand, der sich selber viel reflektiert oder vielleicht einmal in einen Austausch mit anderen Coaches geht oder zum Beispiel mit dem Todd, um sich dann zu reflektieren?
Absolut. Also ich bin einfach, es gibt da wirklich Trainer, die sagen, die gehen ihren eigenen Weg und egal, was da noch jetzt noch dazu kommt, das interessiert den nicht. Der macht einfach sein Ding weiter, was auch okay ist. Ich bin einfach immer noch der Meinung, ich habe schon viel erlebt, aber trotzdem, da ist noch enorm Luft nach oben. Und deswegen, ich unterhalte mich gerne mit anderen Trainern. Ich schaue mir auch gerne so Coaches Clinics an oder sonst irgendwas. Also ich versuche einfach täglich irgendwie was dazu lernen, egal was es ist. Ob es jetzt im Eishockey-Bereich ist oder im mentalen Bereich oder im Fitnessbereich. Also es ist eigentlich egal. Also ich finde einfach, ich kann immer wieder dazu lernen. Und für mich ist einfach jetzt eine perfekte Situation. Ich bin in der NHL, also in einer guten Liga und ich habe jetzt auch einen perfekten Head Coach mit dem Todd McLennan und was ich da täglich auch mit ihm erlebe, das ist einfach für mich sensationell und das nehme ich jetzt momentan mit. Ich fühle mich noch jung und hungrig und da will ich noch einiges zu lernen, bevor ich dann vielleicht irgendwann dann auch vielleicht einmal hoffentlich den nächsten Schritt gehe.
Also so jung sind wir nicht mehr, Marco. Aber
ich sag's jetzt nicht.
Genau, ich sag's nicht. Das haben wir gleich heute auch noch. Aber ich möchte nur sagen, Julia, also dass wir, als der Marco hier war, ich meine, jetzt mit allen Bundestrainern, aber wir haben extrem viel gesprochen oder er mir viel erklärt da über technisch-taktische Dinge, das war für mich immer sehr hilfreich. Oder ist für mich auch immer mit jedem Bundestrainer, mit dem ich spreche, weil das für mich einfach wichtig ist, dass ich das Spiel immer noch mehr verstehe und wir zusammen das Spiel auch immer noch mehr verstehen. Also das ja, kann ich nur bestätigen, das wollte
ich nur sagen. Ja, der Karl war jetzt auch einer, also wie ich im Büro war, da war er, gut, der Karl kam mehr aus dem Fußball. Ich muss ich immer wieder erwähnen, gell? Aber so langsam wird er. So langsam kommt also langsam auf unsere Seite. Aber trotzdem auch interessant. Also ich habe mir mal mit Markus Weinzel unterhalten, dann einfach, was der so in die Halbzeitpausen macht mit den Spielern oder mit der, egal, oder was er herzeigt oder sonst irgendwas. Also es war auch interessant. Also da kann man nie auslernen.
Das ist der springende Punkt. Man kann nie auslernen. Man muss ja nicht alles für sich selber dann mitnehmen, aber zumindest einfach die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen und jeder greift sich dann für sich selber, glaube ich, das, was für einen funktioniert, dann auch raus aus dem Ganzen und setzt es dann um.
Ja. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass ich muss teilweise gar nichts sehen. Also ich, so wie jetzt beim Podcast, ist es auch ganz gut. Da tue ich mir meine Stopsel rein in meine Ohren und dann höre ich es einfach so ein bisschen mit und dann ist ja teilweise vielleicht nur ein Satz dabei oder nur ein Wort dabei oder irgendwas, ist egal was. Das, wo wirklich, wo du es da hernehmen kannst und da, wo du sagst, ah ja, genau, das passt, was ich so vorhabe oder sonst irgendwas. Also, ist eine interessante Geschichte.
Absolut. Und wenn wir jetzt nur mal Bezug auf unsere Hörer jetzt nehmen, vielleicht auch mal junge, motivierte Trainer, was würdest du denen denn mit auf den Weg geben, wenn es jetzt darum geht, worauf kommt es an, eine Mannschaft richtig zu führen?
Wie lange hast du denn Zeit?
Ganz, ganz eine einfache Frage, Julia. Das ist ganz, ganz eine einfache Frage.
Nee, ganz, einfache Frage. Also ganz kurz zu fassen, ist einfach, du sollst einfach auch den Weg gehen, wo du vorhast. Natürlich gibt es Sachen, da wo du immer wieder dazulernen kannst und auch sollst. Das kommt ja dann mit der Zeit, wird ja das dann immer mehr und immer mehr, aber letztendlich muss genau der du bleiben, der du bist. Und das habe ich, also ich persönlich habe das eben so gemacht. Ich bin meinen Weg gegangen und ich habe einen Plan gehabt. Also das ist, glaube ich, auch ein Plan und ein Ziel. Auch wenn das Ziel weit weg war, aber trotzdem, nee, habe ich immer irgendwie was auf Papier gehabt und das habe ich vorgehabt und egal was passiert, den Weg werde ich auch dann weitergehen und da muss man auch, wie alle Spieler, man muss hart arbeiten und ich denke auch, ein Trainer muss hart arbeiten, weil sonst bekommt man in diesem Geschäft nichts.
Willst du was erkennen?
Na, nichts bekommt man in diesem Geschäft, nichts. Das ist ein Cutthroat-Business.
Ist schwierig, ja. Ist schwierig,
Mann. Aber es ist doch wirklich gut, so. Selbst wenn jetzt einer vielleicht das Talent irgendwo ist, auch der wird irgendwann an einen Punkt kommen, wo er ja wirklich arbeiten muss und einfach sich dieses Umfeld auch erarbeiten muss. Weil viele Spieler gehen dann rüber und haben dann Schwierigkeiten, weil sie kommen auf einmal in ein neues Umfeld rein und haben dann wirklich Probleme, sich da zurechtzufinden.
Ja, nee, und genau so ist es. Momentan bekomme ich sehr viel Anfragen auf Tim Stützle zum Beispiel. Ja, der ist jetzt wird gedraftet, sehr hoch gedraftet. Wir sind einer der Kandidaten oder Mannschaften, die ihn hoffentlich ziehen werden. Aber trotzdem Stützle oder auch Dreisaitl. Ja, die haben ein Riesentalent und das Talent alleine dann reicht irgendwann nicht mehr. Und wenn man dann rüberkommt, dann sieht man das eigentlich dann sofort. Nach kürzester Zeit und dann muss man halt wirklich hart arbeiten und dann kommt der Talent, harte Arbeit kommt dann zusammen und dann das Endresultat ist dann Leon Dreisaitl, was er momentan spielt, also der hat er wirklich in den letzten Jahren, am Anfang war er noch ein bisschen vielleicht lockerer, aber jetzt in den letzten Jahren hat er wirklich hart gearbeitet, das wo vielleicht keiner so sieht.
Marco, jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das liegt mir ein bisschen am Herzen. Es ist jetzt auch eher ernsteres Thema, sage ich mal. Lass dir da gerne ein bisschen Zeit bei der Beantwortung. Und zwar geht es um das Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch im Sport, was ja derzeit in den Medien aktueller ist denn je. Und spätestens seit der Netflix-Dokumentation Athlete A wissen ja alle um den riesen Missbrauchsskandal bei USA Gymnastics. Vor kurzem hat sich ja erst ehemaliger NHL-Star, der Daniel Carcillo, zu Wort gemeldet, um über seine Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch und Unterdrückung in der OHL zu sprechen und hat ja diese Situation auch geschildert. Wie nimmst du dieses Thema wahr? Ist es überhaupt ein Thema bei euch oder wird einfach nicht drüber gesprochen? Wie ist es bei euch da drüben?
Gut, Thema, das in Deutschland war es eigentlich noch nie. Also ich habe auch, muss ich sagen, noch nie mit jemandem darüber auch gesprochen. Also wahrscheinlich bis oder seid ihr jetzt die Ersten in Deutschland. In Amerika ist es doch ein bisschen anders. Also da geht man schon mehr in das Thema hinein. Obwohl es am Anfang, ich sage am Anfang, da gab es ja schon mal eine Situation, glaube ich, vor 15 Jahren oder so, wo irgendwas rausgekommen ist. Ja, da hat man das noch ein bisschen weggedruckt. Aber mittlerweile nicht mehr. Also es hat ja alles, irgendwie hat ja alles verändert und auch Service mit Rassismus. Also irgendwie, mir oder auch die Trainer jetzt in der NHL, wenn irgendwie was, sowas jetzt, Casillo, wenn das jetzt rauskommt, dann wir unterhalten uns schon über das Thema. Ja, weil irgendjemand kennt dann doch den oder denjenigen oder dann jeder weiß, oder kennt auch teilweise auch die Personen. Und dann wird es schon intensiver oder auch von Management. Also immer wieder, man hört mal bei den Zoom-Meetings, großen Meetings, kommt da auch ab und zu immer wieder das Thema hoch. Also ich finde schon, in den letzten Jahren ist es alles irgendwie doch ein bisschen intensiver geworden, was auch gut ist. Ich möchte nicht wissen, was noch alles draußen ist, was wir gar nicht wissen. Jetzt sage ich mal nur im Eishockey. Mit Sicherheit in anderen Sportarten auch, aber nee, ich finde es gut, dass angesprochen wird, dass man soll darüber reden, man soll sich generell verbessern und glaube, das kann man nur, wenn man eben das auch so bekannt gibt.
Das ist auch der springende Punkt. Du musst, glaube ich, diese Kultur des Hinschauens einfach schaffen, weil es ist so lange unter den Tisch gekehrt worden und die ganzen Betroffenen haben das nicht erfahren, dass darüber gesprochen wird. Und wenn man jetzt da wirklich den Fokus drauf legt und dann ist es einmal mit allen Mitteln, die man eigentlich hat, um ihnen mitzuteilen, okay, na, wenn was ist, ihr könnt euch da mitteilen, ihr habt verschiedene Anlaufstellen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man die bestärkt, weil sie haben es erfahren und oftmals liegt es auch Jahre zurück, aber dass sie wirklich den Schritt dann gehen und sagen, okay, das und das ist mir selber passiert, da muss ja auch der Mut erstmal kommen für das Ganze.
Nee, und das ist ein harter Schritt, ja, überhaupt absolut. Keine Frage. Und da tut man sich sehr, sehr schwer. Man hört ja auch, wurde mit dem Bill Peters Geschichte, ja, das war vor 10 Jahren. Mhm. Und warum kommt er jetzt raus? Ja, das ist eine Überwindung, die sehr, sehr hart ist. Da kommt einiges auf einen zu. Aber generell, ich glaube, derjenige fühlt sich auch dann besser. Ja, das ist ja immer so, wenn er ist mit Sicherheit befreiter, wenn er das alles los hat, und das ist dann das ist auch das Entscheidende.
Ist das anders, Marco, weil du auf Papa bist, also Familienvater? Denkst du, dass das auch nochmal einen Unterschied macht für dich? Weil das ist
das hilft.
Beide Kinder machen ja aktiv Sport, also die sind ja in Vereinen organisiert.
Ja, nee, absolut. Es hilft einfach. Und aber einfach, für mich war es einfach die Erfahrung, ja, die meine Jungs oder meine Mannschaft, die sind auch irgendwie meine Kinder. Aus denen lernst du, aus meinen Kindern, persönlichen Kindern zu Hause lernst du. Und aus meiner Frau, von meiner Frau habe ich auch einiges gelernt, weil das ist eigentlich, ich bin einer, der wo eigentlich alles für sich behält. Oder war so, und sie war eigentlich genau das Gegenteil. Also es gibt verschiedene Menschen einfach, und da wo du daraus lernst, und das war eins, was ich gelernt habe: Du musst einfach offen damit umgehen, und das versuche ich auch meinen Kindern zu beschreiben und zu lernen, dass sie, egal was sie für Probleme haben oder sonst irgendwas, sie müssen darüber reden. Ja.
Es ist so, so wichtig. Ich habe letztens auch unter den Artikeln mit Casillo gelesen, hat eine Mutter drunter geschrieben, sie würde niemals ihr Kind in den Leistungssport schicken, was ja so an sich pauschalisiert ganz fatal ist. Aber wenn solche Gedanken in den Köpfen der Eltern ja schon mal herrschen, dann ist es ja, da ist ja schon so viel kaputt eigentlich. Und also ich hoffe, dass sich es mit der Zeit dann das Bild wieder ein bisschen verbessert. Und ich meine, man gräbt viel, es kommt jetzt viel nach oben, das ist einfach so, aber das ist auch gut so. Und wie du schon sagst, ich meine, man kann es nicht ungeschehen machen, wenn jemandem was zugestoßen ist, aber zumindest, dass halt die Personen, die das damals ausgeführt haben, dass die halt einfach zur Rechenschaft gezogen werden, auch wenn es schon Jahre zurückliegt, aber der betroffenen Person hilft es halt in dem Moment dann doch einfach auch weiter, vielleicht auch irgendwann ein Stück weit einen Abschluss zu finden.
Es kommt ja so weiter, was du jetzt vorher sagtest, Marco, diese Ehrlichkeit und sowas und Vertrauen, und das muss man sich ja hart erarbeiten, auch wir als im Leistungssport müssen uns das wieder hart erarbeiten, dass die Eltern eben keine Angst haben, ihre Kinder in den organisierten Sport zu schicken, ja, und deswegen muss man hinschauen, muss man aufklären, manche Sachen werden wehtun, das wissen wir, aber manchmal tut es weh und dann geht es wieder bergoben, wow, das war ein schwieriges Wort, bergauf.
Nee, und wenn man dann mit so Leuten redet oder die Interviews, wenn man das so nachliest, was der, sage ich mal, okay, der hat jetzt 10 Jahre braucht, bis er sich befreit hat, sage ich mal, aber was der in den 10 Jahren dann mitgemacht hat, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Also deswegen, ist es enorm wichtig. Ich glaube ja, die Zeit hat sich jetzt auch ein bisschen geändert, und da braucht man auch teilweise jetzt auch Eltern dazu, die das auch ein bisschen, einfach auch mit den Kindern, wenn jetzt irgendwas mit den Jugendlichen ist, im Verein irgendwie was ist und der hat Probleme, dann braucht man doch, finde ich, auch die Eltern. Also ich würde zu meinem Sohn sagen, ja, dann sag er doch mal was zum Trainer oder sonst irgendwas oder zur jeweiligen Person. Man sollte schon ein bisschen antreiben.
Ja, absolut. Und dass man ihnen halt wirklich auch Glauben schenkt, weil ein Kind, wenn sich dann mal mitteilt, das ist schon ein brutaler Schritt, den überhaupt zu gehen. Und wenn man dann als Lügner oder wie auch immer abgetan wird, von wegen, das stimmt ja alles nicht, was das Kind erzählt, das ist halt ganz, ganz fatal. Also was das mit der Person dann macht, das hat ja Auswirkungen, die kann man sich nicht vorstellen. Dann Marco, vielen Dank, dass du dich dieser wirklich nicht einfachen Frage angenommen hast und da jetzt also offen drüber gesprochen hast und so ehrlich. Von dem her, Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass du dir heute Zeit genommen hast und dabei warst.
Danke, Marco, weil das ist natürlich, wenn wir uns über Klickzahlen definieren, dann hilft es mir jetzt, weil das schaut aus, als wenn meine Folge jetzt unglaublich nach oben geht. Da war es nur wegen dir, Marco, aber weißt du, manchmal ist es ja wichtig, dass mich auch mich jemand gut aussehen lässt, weißt du, und das bist du in dem Fall jetzt du, Marco, das läuft.
Danke. Du, ich glaube, mittlerweile ist so, der, wo dich kennt, der weiß, was los ist. Also,
ja, genau, der weiß, was los ist. Ja, genau. Ah, Marco.
Nee, aber mir jetzt danke, dass ihr mich angerufen habt. Bin da immer gerne bereit, auch wenn ich jetzt weit weg bin von euch. Aber mir hat das, ich muss sagen, ich kann es ja immer nur erwähnen, meine Zeit mit der Nationalmannschaft war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil wir haben einfach was begonnen. Das hat riesen Spaß gemacht und dazu, es ist ja wie bei meiner Mannschaft oder bei der Olympiamannschaft auch, man braucht die richtigen Leute dazu. Und das habe ich mit Sicherheit mit euch gehabt und jederzeit wieder. Also ich mag jetzt auch gar nicht auflegen, muss ich sagen. Können wir nicht noch ein bisschen weiterreden? Oder so?
Du, ich hab tatsächlich noch eine Frage. Wir können mal gerne noch weiterquatschen, nämlich wenn wir jetzt...
Oder muss der Karl weg? Ich weiß nicht.
Nein, wir haben Zeit.
Okay.
Jetzt nehmen wir doch mal die nächste Frage dann tatsächlich. Ich schmeiß die einfach mal in die Runde rein. Wie wichtig seht ihr den sicheren Umgang und die Verwendung von modernen Medien im Trainingsalltag? Oh. Kennst du ja die Bälle jetzt hin und her spielen?
Fang du an, Marco, dann komme ich natürlich.
Nein, ich möchte jetzt erst dich an.
Ja, okay.
Ja.
Ja, bin ich der Meinung, dass dieses Thema, weil auf das läuft es heraus, dieses Big Data, dieses Datenerheben etc. und so weiter, weil auch Videoanalyse ist Datenerheben, schlussendlich, unheimlich wichtig ist und auch in der Trainerausbildung jetzt einen sehr, sehr großen Stellenwert einnimmt. Ja. Und Minimalanforderungen sind einfach schon mal an einen Trainer heutzutage, dass es eben mit der Videoanalyse gut auskennt. Auf der technischen Seite natürlich am fachlichen Kompetenz, das wird der Marco mit sich noch was sagen, weil ich muss natürlich auch bestimmte Dinge sehen, ja. Und zwar, wo sind die Probleme bei meiner Mannschaft? Nur dann kann ich das auch irgendwo ansprechen. Aber ich muss natürlich auch von der technischen Seite mit diesen Medien, sei es Dartfish, sei es XYZ, wie ja immer alle heißen, die Videoanalyse-Softwaren umgehen können. Dann natürlich mein größter nächster Schritt ist die ganzen Tracking-Systeme, wo auch ich sehr viel mache in der Trainerausbildung, damit einfach die Trainer zumindest mal Kontakt haben. Weil oft heißt es ja dann, wo der Marco jetzt zum Beispiel ist, ja, in dieser Liga. Ja, ich habe dann sowieso meine Analysten etc. Und das stimmt ja auch, das ist ja auch alles okay. Ja. Aber es ist trotzdem gut, dass ich mal rudimentär weiß, von was der Analyst überhaupt redet und spricht, ist meine Meinung. Jetzt kommst du dran, Marco, und musst sagen ja oder nein.
Nee, das ist ja drüben ganz wichtiges Thema und das gibt's ja wirklich jetzt, da gibt's Vereine, die schauen sich nur die Zahlen an oder die Nummern an und dann gehen sie so praktisch runter zu dem Trainerteam und sagen, hey, was ist da los und das schaut so aus, warum sind wir da so schlecht und da so gut und wie auch immer, also die schauen teilweise nicht das Spiel an, sondern eigentlich nur die Statistik nach dem Spiel oder auch unter dem Spiel. Soweit ist schon. Und wir reden jetzt von NHL. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Vereine. Und das hört man dann von den Trainern. Die werden natürlich wahnsinnig. Ja? Die können teilweise nichts damit anfangen, aber hören das von oben. Und das ist, ist halt jeder Verein unterschiedlich, wie auch bei uns. Also bei uns ist es auch ein wichtiges Thema, aber auf der anderen Seite, wir haben einen Cheftrainer, der ist noch ein bisschen oldschool und der hört sich das an, aber irgendwie, wir sollen sagen, lasst da nicht alles ran, was die jetzt da verlangen oder was die sagen. Also da gibt es dann immer noch einen gewissen Unterschied. Aber natürlich ist auch, Karl, wie du schon erwähnt hast, auch mit das Technische, eben auch mit dem Video. Also das muss man können. Ja? Und wenn es jetzt bei uns keiner kann oder noch nicht so gut, dann kommt er, glaube ich, letztendlich auch nicht so weit. Also von daher, das gehört mittlerweile zu dem Geschäft dazu. Natürlich haben wir eben mit unseren Männern drüben, die werden auch bezahlt, gut bezahlt, bekommen wir alles direkt nach dem Spiel. Also ich bekomme ungefähr 3 E-Mails nach dem Spiel von allen Statistiken, was man sich vorstellen kann. Ist es zu viel? Ja, ist es schon, aber letztendlich holst du dann die ganzen Sachen raus, was du brauchst, egal ob Tracking oder sonst irgendwas, dann hilft es dann schon einem. Also, aber da glaube ich, weiß nicht, Karl, also das sind wir, glaube ich, aber erst am Anfang. Also ich glaube, da in den nächsten Jahren wird sich noch einiges tun. Was meinst du?
Bin mir sicher. Es ist nur so, was du jetzt meintest vorher mit dem Todd. Ich bin auch absolut der Meinung, dass da immer eine goldene Mitte gibt. Ja, dieses nur auf Zahlen schauen ist sicher nicht gut. Nur auf Bauchgefühl zu hören ist sicher auch nicht immer das Richtige, sondern manchmal das Bauchgefühl validieren mit objektiven Zahlen ist, denke ich, oder zu kalibrieren manchmal ganz wichtig. Und was ich halt schon davor warne, das sage ich auch immer, ich bin ja ein riesen Zahlenfreak, ja, oder Fan. Nur man darf halt da nicht hinkommen, wo vielleicht da die Sportmedizin momentan ein bisschen ist, das sage ich oft als Beispiel. Wenn du zum Arzt gehst und der behandelt nicht dich, sondern nur dein MRI oder dein Röntgenbild, das ist halt auch suboptimal, ja. Der geht rein und sagt, ja, hallo Karl, und schaut dann nur aufs MRI-Bild und hat mich noch gar nicht angefasst, in Anführungszeichen. Ja, angreifen heißt begreifen. Ja. Und genauso dürfen wir nicht nur in unser Laptop reinschauen, sondern wir müssen schon mal, wenn man auch vorher, was ich immer meinte, dieses athletenzentrierte Coachen, die Menschen dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, weil sonst, aber das ist ein großer Punkt, diese Empathie, dran zu denken, um was geht es eigentlich mit den Spielern, weil kein Tracking der Welt wird mir zeigen, dass er sich gerade von seiner Frau getrennt hat, dass sein Kind krank ist oder sonst irgendwas, ja, und das ist halt extrem wichtig, ja. Auch wenn wir immer im harten Männersport denken, das ist komplett irrelevant, ja, aber das ist es nicht. Ja. Das weißt du genauso, wie schwierig das ist, wenn man dann zum Beispiel, ja, die Kinder ziehen aus oder sonst irgendwas, oder was ich auch mal hatte, dass ein Kind verunglückt ist, tödlich bei einem Spieler, dann, das sind unglaubliche Erlebnisse, die, was man kein Tracking-System sagt, sondern da muss ich mit den Menschen einfach dann auch reden und in Kontakt bleiben. Und, aber wir sind erst am Anfang, da bin ich voll bei dir. Ich denke auch, dass wir, ja, das sage ich jetzt auch, stolz ist das falsche Wort, aber doch mit einem gewissen Gusto, dass wir jetzt auch in Füssen unglaubliche viel Technologie jetzt haben, mit autonomen Kamerasystemen, mit Tracking-Systemen, mit VR-Stationen und lauter und solche Dinge, um eben dann neue Dinge zu erproben, die dann auch runter in die Vereine reingehen sollen, ja, und dass wir als Spitzenverband auch Technologieträger sind und nicht immer ein einzelner Verein, der das alles für sich behält, sondern eben wir als Deutscher Eishockeybund solche Dinge auch proben und dann an den Trainer auch weitergeben in jeglichen Vereinen und nicht nur in die absoluten Top-Clubs. Aber nochmal, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, Trainer, das ist ja so, Marco, dass wir da sehr ähnliche Meinungen haben, ja. Genau, Julia, wir sind da einer Meinung. So, jetzt kommst du.
Ja, dann sag mir doch mal nochmal deine Meinung. Ich mach sie fertig. Sag mir doch da mal deine Meinung zu dem Thema Lizenzerwerbsprüfungen. Die hast du ja dahingehend dann auch angepasst. Wie schaut das aus? Erzähl uns doch mal ein bisschen was davon. Und vor allem, warum?
Warum? Ja, das, was der Marco jetzt eben, für mich ist das essentiell, zum Beispiel die Video. Und das weißt du auch, Marco, das war doch immer so ein Thema. Ja, welche Trainer in Deutschland können das wirklich gut? Welche setzen sie mit den Technologien auseinander? Ich brauche auch solche Trainer, die das gut können. Und dann dachte ich mir natürlich, ja, okay, wenn das ein ganz klares Anforderungsprofil ist für einen Trainer jetzt im 21. Jahrhundert, dann muss sie das natürlich auch ganz prominent in der Trainerausbildung widerspiegeln. Und deswegen ist natürlich auch in der B-Trainerausbildung eine Videoanalyse ist ein Prüfungsteil, ja, ein großer. Und ich denke, dass das dann auch hilft, damit eben solche Leute wie der Marco, vielleicht holen sie mal einen wieder einen rüber, genau, Marco, vielleicht weißt du, dass das Deutschland übernimmt jetzt die NHL, dass die diese Kompetenzen auch mitbringen. Und ich bin mir relativ sicher, dass, wenn du diese Kompetenz nicht hast, dass das oft gefragt wird in einem Bewerbungsgespräch und sagen, okay, wie schaut es aus mit Videoanalyse? Wenn du dann sagst, ja, habe ich noch nie gemacht, dann glaube ich, kommt das nicht gut rüber.
Ja. Mittlerweile ist das so, also bei uns jetzt in LA, also im Farmteam, das ist ja auch in LA, also die trainieren ja bei uns in derselben Trainingshalle. Und da ist ja das Büro, die ganze Hockey Operation ist ja dann über uns. Da bekommt man dann auch vom Farmteam einiges mit. Und da werden sie jetzt, momentan geht es ja um einen neuen Trainer, also die suchen einen neuen Trainer. Und wenn der dann kommt zu einem Interview, dann muss der natürlich seinen Plan vorlegen. Aber das andere, was auch, und ich habe es letztes Mal erst an mein Schwager Christian Künders erzählt, ist, die verlangen, der muss dann seinen Laptop aufmachen und dann muss er kurze Videoanalyse machen von irgendeinem Spiel für ungefähr 10 Minuten oder 15 Minuten. Also das ist mittlerweile, gehört es dazu, kann auch nicht jeder. Also da geht es nicht nur um, okay, um Knöpfe drücken, sondern du musst auch das auch gut erklären können oder analysieren können. Und das ist mittlerweile, habe ich schon nicht nur von uns, sondern auch von anderen Mannschaften, also Farmteam-Mannschaften mitbekommen, dass das immer mehr Mannschaften machen.
Wie ist denn das eigentlich, Marco, wenn man an Torwart als Schwager hat, ja, an Christian Künast, ist das schwer? War das schwer für dich? Also, dass man muss ja ehrlich sein, ein Torwart ist ein Torwart, ist ein Torwart. War das schwer für dich?
Ja, ich weiß schon, die sind einfach anders, das stimmt schon. Das wird sich ja nie ändern. Ich glaube, das wird sich nie ändern. Aber letztendlich, ja, ist ja mein Schwager. Also irgendwas hat er richtig gemacht. Also sonst hätte das alles nicht so verkuppelt. Aber hat schon Zeit dauert, so ist es nicht.
Aber ja, stimmt. Aber also praktisch, um das auf den Punkt zu bringen, er bemüht sich, oder? Das ist die Aussage jetzt, oder?
Genau. Er bemüht sich, er bemüht sich. Und macht, nee.
Hey Christian, falls du uns hören solltest, ja, das ist alles nur Spaß. Ja. Nur Spaß, Christian, nur Spaß. Nicht, dass ich da Riesenprobleme kriege. Da. Und jeder kann natürlich auch die Folge mit dem Christian Künast hören. Das ist wieder Teaser. Also die richtig. War schon mal, wow. Richtig. Genau. Okay.
Gut, Karl, Marco, ich glaube, ihr könntet noch Stunden weitersprechen. Ja, ich habe jetzt noch eine Frage tatsächlich, die ich euch gerne stellen möchte. Wenn ihr jetzt in der Zeit zurückreisen könntet und ihr würdet nochmal euer junges Trainer-Ich treffen, was würdet ihr diesem jungen Trainer-Ich mit auf den Weg geben?
So, jetzt du, Marco. Du zuerst.
Ah. Jungen Trainer mitgeben. Nee, was mir einfach geholfen hat, da muss ich jetzt auch auf den König zurückkommen. Also wenn ich bin aus dem Eishockey raus, also vom Spielen frisch rauskomme, ein bisschen Pause gemacht und dann wurde ich ja sofort Trainer. Habe zwar meine Lehrgänge gemacht, aber trotzdem, ich wusste ja vom Video und sonst irgendwas und da komme ich jetzt wieder zurück. Also es sind so Sachen, die habe ich versucht, gleich meine Hausaufgaben zu machen, dass ich das auch dann auch gleich perfekt eben nachher machen kann. Also ich finde jetzt einfach, dass die Spieler, so war es auch, glaube ich, schon immer, aber mittlerweile, wenn jetzt der Tod, ein Meeting hat und ich bin dann derjenige, ich schaue dann schon und wirf das mal durch die Spieler so durch, was so die Reaktionen sind und bei den Spielen ist es halt einfach so, die merken jede Kleinigkeit, also jeden Versprecher oder auch wenn du vom Video irgendwie was falsch machst oder sonst irgendwas, ein Spieler merkt alles und das ist was ich jetzt immer mehr und mehr lerne, auch vom Todd, also ich kenne keinen Trainer, der sich so vorbereitet wie er, also für mich ist einfach, also die Vorbereitung eine und da musst du natürlich auch was kommen und können. Und wenn es um Video geht, also da wollte ich dann schon, jetzt komme ich wieder zurück, da muss dann schon wirklich auch teilweise perfekt sein, weil die Spieler oder sonst irgendwas, die merken sofort alles und das willst du nicht. Also du musst wirklich gut vorbereitet sein, du musst deine Hausaufgaben machen, du musst fleißig sein, du musst bemüht sein und auch wenn das am Anfang sehr, sehr viel ist, aber trotzdem, irgendwie, das geht schon. Und ich habe halt durch den Kühni hatte ich das Glück, der hat sich damals mit Steba, hatte der gut auskennt. Und da haben wir uns halt einfach einmal stundenlang nur noch hingeguckt und haben eigentlich das durchboxt ohne Ende, bis ich das kennen habe. Und dann wird es schon. Aber das ist jetzt nur ein Bereich. Es gibt andere Bereiche, ja. Aber eben, auch wenn es am Anfang hart ist und viel ist, wirklich, seid fleißig, denn ein Spieler merkt alles oder das, egal wer außenrum und das ist dann letztendlich nicht so gut. Also das will ja kein Trainer, dass die Mannschaft oder ein Einzelner irgendwie über irgendwas lacht. Der Respekt sollte immer hoch sein und dann ist ja, es ist einfach ein Trainer gefordert, dass er gut vorbereitet in seine Arbeit hineingeht.
Okay, das ist eine Frage, die sehr oft gestellt bekomme, ich jetzt, in der Trainerausbildung, von Trainern. Und ich habe mir da Gedanken gemacht darüber. Bist du bereit, Julia? Ja? Bist du bereit für das?
Gib Gas.
Okay. Am Anfang habe ich immer gesagt, ein großes Thema, dieses KISS-Prinzip, da Keep it simple, stupid, oder weniger ist mehr vielleicht. dass das ganz wichtig ist, weil wenn ich mir meine Trainingsaufzeichnungen am Anfang meiner, heißt es Karriere? Nennen wir das Karriere?
Nehmen wir es Karriere.
Karriere hat der Markus Sturm. Ja, genau, da lacht er. Siehst du, deswegen, Julia, sehr der lacht.
Eishockey-Karriere, ja.
Ja, meine Eishockey-Karriere. Nein, meine Athletiktrainer-Karriere, ja. Ist so, dass meine Pläne waren unglaublich kompliziert. Also da musste ich studiert haben, sonst wäre da gar nicht mit unglaublich vielen Periodisierungszyklen drin und lauter solchen Dingen. Und wenn man jetzt Trainingspläne von mir anschaut, die sind viel, viel anders strukturiert und viel einfacher aufgebaut. Und da habe ich dann früher immer gesagt, ja, also manchmal versucht das Ganze runterzubrechen, simpler zu machen und so weiter. Aber jetzt im Nachgang denke ich mir immer, dass dieser Prozess, den ich damals gemacht habe, dieses alles so kompliziert machen und so weiter, dass das ganz wichtig war für meine Entwicklung. Und das spielt jetzt ein bisschen rein, was der Marco meinte, dass ich alles nicht 100%, sondern 1000% machen wollte. Ja? Weil Spieler sind Bluthunde. Ja? Das weiß der Marco selber, weil er einer war, ein Bluthund. Die merken alles merken die, alles. Und wenn du da als Trainerteam, wenn da zwischen Cheftrainer und Co-Trainer schlechte Stimmung ist, dann kommen es raus, die Bluthunde, und riechen das und attackieren die, besonders die, die nicht spielen. Das, also, darfst mir gerne widersprechen, Marco, aber die dann weniger spielen oder so, die sind dann so, okay, gibt es da Probleme im Trainerteam und so, würde ich spielen und so, weißt du, so ganz klassische Dinge, so, die wollen dann, bam, die gehen dann all in. Und, aber nochmal, einfach dann bestmöglich vorbereitet zu sein und alles, was ich damals gemacht habe, diese Akribie, glaube ich, hat mir geholfen oder hilft mir jetzt. Und deswegen würde ich jetzt sogar sagen, weiß ich nicht, ob ich mir raten würde, das alles vereinfacht zu machen, sondern einfach, ja, geh da rein, geh bestmöglich vorbereitet rein, hab Freude ein bisschen dran und gesteh da auch Fehler ein. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann manchmal muss man auch sagen, okay, das war jetzt nicht gut. Und dann nicht versuchen, den schwarzen Peter irgendwo und sagen, der hat was falsch gemacht, sondern der sagt, nein, das war halt nicht gut. War nicht optimal, muss man sagen. Ja. Und da bin ich auch wieder beim Ehrlichkeit, ich weiß nicht, wie du das siehst, Marco, aber wenn ich mal zum Spieler hingehe und sage, hey, das Training war jetzt super optimal, man merkt es noch zwei, dreimal, jetzt machen wir was anderes, dass dieses Band, in Anführungszeichen, zwischen Trainer und Athleten oft noch enger wird, weil er merkt, okay, gut, der kümmert sich um mich, der denkt an mich und der denkt, okay, das war jetzt suboptimal, aber jetzt drehen wir an der richtigen Schraube, anstatt immer zu sagen, ja, läuft schon und immer alles das Beste und eitel Sonnenschein, sondern ja, also manchmal auch zu sagen, war ein Fehler, ist sicher nicht schlecht, anstatt immer mit Fingern auf andere zu deuten und sagen, der Athlet trainiert nicht richtig oder will nicht und er hat keinen Bock oder der war schuld und der war schuld und der war schuld. So, lange Antwort.
Lange Antwort, aber gute Antwort, und ich glaube,
aber meine besser als die von Marco?
Das möchte ich jetzt so nicht.
Die sind immer besser.
Karl, ja, wir arbeiten besser zusammen. Weißt du, Marco,
genau, wir sind ein Team. Entschuldigung, wir sind ein Team. Siehst du, jetzt ein Spieler wird schon wieder reinspringen.
Ich habe schon tausendmal gehört.
Stimmt, von meiner schon, das ist richtig. Aber ein Spieler wird jetzt da so reinspringen und wird sagen, was ist das Problem zwischen Marco und Karl?
Richtig, da gibt es jetzt Gossip.
Aber genau, Gossip.
Ja, aber wirklich, ich glaube, das sind so die zwei Kernpunkte, die man sich jetzt noch mitnehmen kann. Wirklich diese Ehrlichkeit und diese Authentizität, die man wirklich dann braucht als Trainer, wenn ich das so zusammenfassen darf. Und ihr könnt euch jetzt gerne nach der Podcast-Aufnahme nochmal telefonisch in Verbindung setzen und weitersprechen, aber ich glaube, wir müssen jetzt mal zum Ende kommen, leider Gottes.
Wir reden oft, Marco, das ist ja so, das ist die Wahrheit, das ist
ja
nicht so, dass
ich
wir...
Ich weiß, ja. Ja, deswegen ist der Marco heute auch dabei.
Entschuldigung. Wow. Okay, ja.
Also, vielen lieben Dank.
Danke, Marco. Läuft.
Ich danke auch. Macht weiter so. Macht einen guten Job.
Vielen lieben Dank. Dir alles Gute weiterhin, Marco. Wir bleiben in Verbindung. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch. Und
unbesiegbar bleiben, Marco. Genau, bis dann.
Okay.
Ciao, Marco.
Danke.
Mach's gut. Danke, ciao. So, Karl, vielen lieben Dank.
Auch ist es schon vorbei, oder was? Ich dachte, jetzt geht noch weiter. Es ist ein Wahnsinn.
Wir sind jetzt bei einer Stunde. Die haben wir jetzt geknackt. Ich weiß nicht, ob wir das noch länger hinauszögern wollen, das Format.
Wow. Also heißt das jetzt praktisch jetzt das Interview mit mir, das ist jetzt langweilig?
Ja, nein, das nicht, aber du kannst gerne noch schauen.
Doch, aber ich lese zwischen den Zeilen, Julia. Ich lese zwischen den Zeilen. Stellen wir mal noch eine Frage jetzt hier.
Ja, okay. Weil das haben wir jetzt so in der Form noch nicht gehabt. Das ist ja eine Frage, die du immer wieder in deinen einzelnen Episoden aufgreifst, nämlich, welche Trainer haben dich denn geprägt?
Dann muss das eine sehr gute Frage sein. Ich habe namentlich, aber die kennt jetzt keiner.
Ist ja wurscht.
Ja, da gab es also, wirklich jetzt sehr, sehr viele Trainer, die mich irgendwo geprägt haben. Dann besonders in dieser Sportart, die man nicht erwähnen darf.
Fußball.
am Anfang in meiner Karriere, das war da, wo ich vorher gesprochen habe, mit dem Pfeiler zum Beispiel, das war ein wichtiger Trainer für mich. Tommy Pfeiler, Kofler. Das sind alles so Namen, aber ich habe von allen was gelernt. Ich hatte ja einige Trainer, die jetzt vielleicht nicht sagen möchte, die, wo ich denke, das, so werde ich nie sein als Trainer. Das wusste ich damals schon. Und das hat mir auch so viel geholfen. Also das ist auch immer ein Punkt. Und das sind jetzt auch, da zahle ich jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein, weil das sagt auch immer jeder, dass man von jedem Trainer was lernen kann. Also ich zahle jetzt imaginär. Es ist auch die Wahrheit. Auch von hier jetzt im Eishockey, das, was der Marco vorhin angesprochen hat, dass das auch mit den ganzen Bundestrainern immer so ein großer Dialog ist. Und jeder ist dann doch irgendwo anders. Und da ich sehr interessiert bin und gerne zuhöre, habe ich da von allen irgendwas gelernt. Also das ist jetzt eine schwierige Frage, insoweit, was ich da, ob ich da einen Einzelnen und dann wirklich ein Attribut rausnehmen kann. Aber da der Thomas Pfeiler, den ich vorher erwähnt habe, mein wirklicher erster Trainer war in Mannschaftssportarten, weil er vorher nur in Individualsportarten war, hat mich der schon geprägt. Ja. Warum machst du jetzt so mit dem Kopf? Das seht ihr jetzt alle nicht, aber jetzt die macht dann nickt dann so mit dem Kopf und so.
Ja, weil ich jetzt mit mir innerlich ringe, ob ich dir jetzt noch eine Frage stelle und wir weitergehen oder ob ich jetzt den dritten
Anlauf. Es ist ein Kampf für dich.
Es ist ein bisschen ein Kampf, oder ob ich jetzt den dritten Versuch starte, dann, um jetzt am Ende zu kommen.
Dann finde deinen Kampf und sag, was wir machen.
Dann sage ich jetzt nochmal an dieser Stelle, ich versuche es nochmal. Karl, vielen Dank.
Danke, Julia.
Für diese wirklich sehr, sehr interessante Folge. Die hat jetzt eine sehr spektakuläre Wendung genommen, nämlich dass der Marco nämlich auch gar nicht auflegen wollte, was ja super ist. Vom Mehrwert.
Du hast ja gute Podcast-Stimme, Julia, muss ich sagen. Ehrlich
jetzt. Das werden ja, wir jetzt in der Postproduktion dann merken, wenn ich mir das 3 Stunden
muss, anhöre. Muss ich sagen. Weil ich habe eher so eine piepsige Stimme, so ein bisschen, aber du hast so eine ganz gute Stimme. Muss man sich überlegen, ob man. Das ist natürlich jetzt das Problem, ja. Dass wahrscheinlich jetzt dann viele denken, das wäre besser, wenn du das machen würdest. Aber gut. Seradi war halt, mit der komme ich dann auch klar,
Julia. Ich würde es gerade sagen, ich glaube, das kannst du ab.
das schaffe ich. Ja, okay, gut.
Gut, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke, Julia. Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn direkt auf Spotify, iTunes oder Deezer abonnieren und er wird auch auf unserer Wissensplattform abrufbar sein. Da uns dein Feedback wichtig ist, hinterlässt du natürlich im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen kannst. Solltest du Fragen, Kritik oder Wünsche haben, dann schreib uns am besten direkt unter podcast@deb-online.de. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet ein, ich freue mich auf euch und unbesiegbar bleiben.